Willkommen zurück zu The Deep Dive. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das viele von euch wahrscheinlich schon mal gehört haben. Die germanische neue Medizin, kurz GNM.
Genau.
Ein aktueller Artikel aus Name der Nachrichtenquelle hat diese Bewegung wieder ins Rampenlicht gerückt. Und wir wollen heute gemeinsam tiefer eintauchen und die Fakten von den Mythen trennen.
GNM ist ja eigentlich nichts Neues, aber die Bewegung gewinnt wieder an Zulauf, besonders online.
Ja.
Das macht den heutigen Deep Dive so relevant.
Absolut. Und gleich zu Beginn. GNM ist umstritten.
Ja.
Die Kernidee besagt ja, dass Krankheiten durch ungelöste psychische Konflikte entstehen, nicht durch biologische Faktoren.
Richtig. Der
klingt erstmal revolutionär oder dark.
Ja, fast schon zu schön, um wahr zu sein. GNM verspricht ja quasi die ultimative Kontrolle über die eigene Gesundheit, einfach den Konflikt lösen und die Krankheit verschwindet.
Ja.
Aber die Realität sieht leider anders aus.
Der Artikel nennt ja auch gleich zu Beginn den Fall von Caro, der deren Familie in GNM glaubte. Ihre Mutter erkrankte an Brustkrebs und lehnte aufgrund ihres Glaubens an diese Theorie die Chemotherapie ab.
Das ist ein tragisches Beispiel dafür, wie GNM im schlimmsten Fall zu fatalen Entscheidungen führen kann, anstatt sich auf wissenschaftlich fundierte Behandlung zu verlassen, wird auf die Kraft der Psyche gesetzt. Das kann fatale Folge haben.
Was mich wirklich schockiert hat, ist, dass Caros Familie sie sogar von einem Besuch einer KZ-Gedenkstätte abgehalten hat, weil sie den Holocaust für eine Inszenierung hielten.
Ja.
Wie kann es sein, dass eine medizinische Theorie so eng mit Antisemitismus und Verschwörungstheorien verknüpft ist?
GNM basiert auf den Lehren von Reich Gerd Hammer, einem ehemaligen Arzt, dessen Approbation übrigens entzogen wurde.
Ach, Mann.
Hammer selbst war ein bekennender Antisemit und hat seine antisemitischen Verschwörungstheorien in seine Medizin eingewoben.
Das heißt, der Antisemitismus ist nicht einfach nur ein Nebenschauplatz von GNM, sondern fester Bestandteil der Ideologie.
Leider.
Ja.
Krass. Hammer hat immer wieder behauptet, dass Juden GNM heimlich praktizieren und sie der Welt vorenthalten. Er sah sich selbst als Opfer einer jüdischen Weltverschwörung, die seine bahnbrechende Entdeckung unterdrücken wollte.
Der Artikel erwähnt auch, dass sich GNM in sozialen Medien und Chatgruppen, insbesondere auf Telegram, weiter verbreitet.
Ja, das stimmt.
Dort scheint es ja eine Art Parallelwelt zu geben,
ja,
in der sich Anhänger gegenseitig in ihren Überzeugungen bestärken.
Genau.
Was macht diese Plattform so anfällig für die Verbreitung von GNM?
Es ist die Kombination aus Anonymität und der Möglichkeit, Filterblasen zu schaffen. Man kann sich gezielt mit Gleichgesinnten umgeben und unliebsame Informationen einfach ausblenden.
Ja.
Das macht es natürlich schwierig, mit Fakten und Argumenten durchzudringen.
Okay, also die ideologische Basis ist mehr als fragwürdig.
Auf jeden Fall.
Aber was ist mit der wissenschaftlichen Seite? Gibt es denn überhaupt irgendwelche Belege für die Behauptungen von GNM?
Nein, absolut nicht.
Okay.
Weder die Grundannahme, dass Krankheiten durch psychische Konflikte entstehen, noch die angeblichen Heilungsmethoden von GNM sind wissenschaftlich fundiert. Die Deutsche Krebsgesellschaft warnt ausdrücklich vor GNM und bezeichnet sie als gefährliche Pseudowissenschaft.
Aber Hammer hat doch behauptet, seine germanische neue Medizin sei die größte Entdeckung der Menschheitsgeschichte.
Das war typisch für Hammer.
Ja.
Er hat sich gerne selbst inszeniert und mit überzogenen Behauptungen Aufmerksamkeit erregt. Recherchen des Bayerischen Rundfunks haben aber gezeigt, dass GNM zu vermeidbaren Todesfällen geführt hat. Menschen, die sich auf diese Theorie verlassen und konventionelle Behandlungen ablehnen, riskieren ihr Leben.
Wenn GNM so eindeutig widerlegt ist, warum glauben dann immer noch Menschen daran? Was macht diese Theorie so attraktiv?
Ich glaube, es ist die vermeintliche Einfachheit und die Sehnsucht nach Kontrolle. GNM liefert einfache Erklärungen für komplexe Phänomene und suggeriert, dass man seine Gesundheit selbst in der Hand hat, indem man seine psychischen Konflikte löst.
Ja.
Das kann natürlich sehr verführerisch sein, besonders für Menschen, die sich von der Schulmedizin nicht ernst genommen fühlen oder nach alternativen Heilungswegen suchen.
Das klingt fast so, als ob GNM eine Art Gegenentwurf zur Schulmedizin sein möchte.
Ja.
Man lehnt Medikamente und Chemotherapie ab und setzt stattdessen auf die Kraft des Geistes.
Genau.
Und das macht GNM eben so gefährlich. Es ist nicht einfach nur eine harmlose Spinnerei, sondern eine potenziell lebensbedrohliche Ideologie.
Richtig.
Das heißt, es geht nicht nur um den wissenschaftlichen Diskurs, sondern auch um die Verantwortung, die wir als Gesellschaft gegenüber Menschen haben, die anfällig für solche Theorien
sind. Absolut. Wir müssen aufklären, informieren und den Dialog suchen.
Aber wie erreicht man Menschen, die sich in diesen Filterblasen bewegen und jede Kritik an GNM als Teil der Verschwörung abtun?
Das ist die große Herausforderung.
Ah.
Es ist wichtig, dass wir den Dialog nicht abbrechen, auch wenn es schwierig ist. Wir müssen versuchen, Brücken zu bauen und die Argumente der GNM-Anhänger ernst zu nehmen, ohne ihre Ideologie zu verharmlosen.
Im Artikel wird ja auch die Frage gestellt, ob man GNM als Sekte bezeichnen kann.
Was ist denn deine Meinung dazu? Sind GNM-Anhänger einfach nur Verschwörungstheoretiker? Nee. Oder steckt da mehr dahinter?
Es ist eine komplexe Frage, die man nicht pauschal beantworten kann.
Okay.
Es gibt natürlich Gemeinsamkeiten mit sektiererischen Strukturen. Hm. Die Abschottung von der Außenwelt, die Verehrung eines charismatischen Führers, in diesem Fall Hamer, und die Ablehnung von Kritik.
Hm.
Aber es gibt auch Unterschiede.
Welche denn zum Beispiel?
GNM ist ja nicht so hierarchisch organisiert wie klassische Sekten.
Okay.
Es gibt keine feste Mitgliedschaft, keine Rituale, keine zentrale Führungsfigur mehr, seit Hamer tot ist.
Ja.
Es ist eher ein diffuses Netzwerk von Einzelpersonen und Gruppen, die sich online und offline austauschen und Hamers Lehren auf ihre eigene Weise interpretieren.
Das macht es natürlich noch schwieriger, GNM zu fassen und zu bekämpfen.
Ja.
Es ist eben nicht nur eine klar definierte Gruppe, sondern eine Ideologie, die sich über verschiedene Kanäle verbreitet und immer wieder neue Anhänger findet.
Genau. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir über GNM sprechen, dass wir die Gefahren aufzeigen und dass wir Menschen helfen, kritisch zu denken und sich nicht von pseudowissenschaftlichen Versprechen blenden zu lassen.
Das ist ein guter Punkt, an dem wir für heute eine Pause einlegen können.
Ja.
Im zweiten Teil unseres Deep Dives wollen wir uns dann genauer anschauen, wie sich GNM konkret auf das Leben der Menschen auswirkt und welche Strategien es gibt, um der Verbreitung dieser gefährlichen Theorie entgegenzuwirken. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Heil dich selbst, doch der Schmerz bleibt. Falsche Hoffnung, du zahlst den Preis. Lügen, wir töten, sie nehmen dein Leben. Warte nicht, du musst verstehen. Sie nehmen dein Leben, warte nicht, du musst verstehen.
Die endet abrupt, die enden abrupt. Die endet abrupt, Myth endet abrupt, die endet abrupt.
Heil dich selbst, doch der Schmerz bleibt. Falsche Hoffnung, du zahlst den Preis. Lügen, die töten, sie nehmen dein Leben. Warte nicht, du musst verstehen. Die endet abrupt. Die endet abrupt. Die töten, sie nehmen dein Leben. Warte nicht, du musst verstehen.
Die endet abrupt. Die endet abrupt. Die endet abrupt.
Im ersten Teil unseres Deep Dives haben wir ja schon über die problematischen Aspekte von GNM gesprochen, sowohl die ideologische Basis mit dem Antisemitismus als auch die fehlende wissenschaftliche Fundierung.
Ja.
Aber jetzt wollen wir uns mal die konkreten Auswirkungen anschauen. Was passiert, wenn Menschen tatsächlich anfangen, diese Theorie zu leben und ihre Gesundheitsentscheidungen danach ausrichten?
Ja, genau. Der Artikel beschreibt ja einige Fälle, in denen GNM zu tragischen Konsequenzen geführt hat. Menschen, die eigentlich heilbar gewesen wären, sind gestorben, weil sie die konventionelle Medizin abgelehnt haben.
Und das ist leider kein Einzelfall. Immer wieder hört man von Menschen, die sich auf GNM verlassen und dann schwer erkranken oder sogar sterben. Oft sind es Krebspatienten, die auf Chemotherapie oder Bestrahlung verzichten, weil sie glauben, ihre Krankheit durch die Lösung eines psychischen Konflikts heilen zu können.
Aber ist es nicht auch möglich, dass manche Menschen trotz GNM gesund werden? Vielleicht spielt ja der Placebo-Effekt eine Rolle.
Natürlich kann man nicht ausschließen, dass es Menschen gibt, die trotz GNM gesund werden. Der Placebo-Effekt ist ja ein reales Phänomen und kann durchaus zu Verbesserungen führen. Aber das ist eben kein Beweis für die Wirksamkeit von GNM. Es ist einfach Zufall.
Das heißt, es ist gefährlich, sich auf GNM zu verlassen, weil man die tatsächliche Ursache der Krankheit ignoriert und möglicherweise wertvolle Zeit verliert, in der eine effektive Behandlung möglich wäre.
Genau. Und da ist der Punkt, der mir am meisten Sorgen bereitet. GNM ist eben nicht nur eine harmlose Spinnerei, sondern eine potenziell lebensbedrohliche Ideologie, die Menschen von einer angemessenen medizinischen Versorgung abhält.
Und was mich auch wirklich schockiert hat, ist diese Verknüpfung von GNM mit Antisemitismus und Verschwörungstheorien. Wie kann es sein, dass eine medizinische Theorie so eng mit solchen menschenverachtenden Ideologien verbunden ist?
Das liegt daran, dass J&M von Anfang an auf antisemitischen Verschwörungstheorien aufgebaut war. Reichyard Hammer, der Begründer von J&M, war ein überzeugter Antisemit und hat seine Ideologie in seine Medizin eingewoben.
Aber ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Kann man denn wirklich von einer direkten Verbindung zwischen J&M und Antisemitismus sprechen?
Ja, absolut. Hammer hat immer wieder behauptet, dass Juden J&M heimlich praktizieren und sie der Welt vorenthalten. Er sah sich selbst als Opfer einer jüdischen Weltverschwörung, die seine bahnbrechende Entdeckung unterdrücken wollte. Und diese antisemitischen Verschwörungstheorien sind bis heute fester Bestandteil der J&M-Ideologie.
Das heißt, man kann J&M gar nicht losgelöst von diesem antisemitischen Hintergrund betrachten.
Genau, J&M ist keine harmlose Alternative zur Schulmedizin, sondern eine gefährliche Ideologie, die auf Lügen und Hass aufgebaut ist.
Das ist wirklich erschreckend und es zeigt auch, wie wichtig es ist, dass wir über J&M aufklären und die Gefahren dieser Ideologie klar benennen.
Absolut. Wir müssen den Menschen die Augen öffnen und ihnen zeigen, dass J&M nicht der Weg zur Gesundheit und Glück ist, sondern eine Sackgasse, die im schlimmsten Fall tödlich enden kann.
Aber wie erreicht man denn Menschen, die fest an J&M glauben und jede Kritik als Teil der Verschwörung abtun? Wie kann man diesen Teufelskreis durchbrechen?
Das ist die große Herausforderung. Man muss versuchen, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, ihnen zuzuhören und ihre Ängste und Sorgen ernst zu nehmen. Oftmals stecken hinter dem Glauben an J&M ja auch persönliche Krisen oder negative Erfahrungen mit der Schulmedizin.
Das heißt, es geht nicht nur darum, die Fakten zu präsentieren, sondern auch darum, Empathie zu zeigen und zu versuchen, die Menschen emotional zu erreichen.
Genau, man muss ihnen das Gefühl geben, dass man sie versteht und dass man ihnen helfen möchte. Aber gleichzeitig muss man auch klar die Grenzen ziehen und darf die J&M-Ideologie nicht verharmlosen.
Das klingt nach einer Gratwanderung. Auf der einen Seite will man ja niemanden vor den Kopf stoßen. Auf der anderen Seite muss man aber auch die Gefahren von J&M deutlich benennen.
Ja, das ist ein schwieriger Spagat. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Dialog führen, auch wenn es manchmal frustrierend sein kann.
Im Artikel wird ja auch die Frage gestellt, ob man J&M als Sekte bezeichnen kann. Was ist denn deine Meinung dazu?
Das ist eine komplexe Frage. J&M erfüllt zwar einige Kriterien, die typisch für Sekten sind, wie die Abschottung von der Außenwelt, die Verehrung eines charismatischen Führers und die Ablehnung von Kritik. Aber es gibt auch Unterschiede. J&M ist nicht so hierarchisch organisiert wie klassische Sekten und es gibt keine feste Mitgliedschaft. Das ist eher ein loses Netzwerk von Individuen und Gruppen, die sich online und offline austauschen.
Aber kann man denn sagen, dass J&M-Anhänger generell anfälliger für Verschwörungstheorien sind?
Das ist schwierig zu pauschalisieren. Sicherlich gibt es viele J&M-Anhänger, die auch an andere Verschwörungstheorien glauben. Aber es gibt auch Menschen, die sich von der J&M-Ideologie angezogen fühlen, weil sie nach alternativen Heilungswegen suchen oder weil sie mit der Schulmedizin schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Das heißt, es gibt nicht den typischen J&M-Anhänger, sondern ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Motivationen.
Genau, und das macht es ja auch so schwierig, mit J&M umzugehen. Es gibt keine einfache Lösung, keine allgemeingültige Strategie. Man muss jeden Fall individuell betrachten und versuchen, den Menschen dort abzuholen, wo er steht.
Im Artikel wird ja auch die Rolle der Medien angesprochen. Welche Verantwortung tragen die Medien bei der Verbreitung von J&M?
Die Medien spielen eine wichtige Rolle sowohl bei der Verbreitung als auch bei der Bekämpfung von J&M. Auf der einen Seite können die Medien natürlich dazu beitragen, dass J&M bekannter wird und mehr Menschen erreichen. Auf der anderen Seite haben die Medien aber auch die Pflicht, kritisch über J&M zu berichten und die Gefahren dieser Ideologie aufzuzeigen.
Aber ist das nicht ein Widerspruch, wenn die Medien über J&M berichten, machen sie die Theorie ja automatisch bekannter und damit möglicherweise auch attraktiver für manche Menschen.
So stimmt. Deshalb ist es wichtig, dass die Medien verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen. Sie sollten J&M nicht unkritisch als Alternative-Heilmethode darstellen, sondern die wissenschaftlichen Fakten klar benennen und die Gefahren deutlich machen.
Das heißt, es geht darum, eine ausgewogene Berichterstattung zu gewährleisten, die sowohl die Argumente der J&M-Anhänger als auch die Kritikpunkte der Wissenschaft berücksichtigt.
Genau. Und es ist wichtig, dass die Medien den Opfern von J&M eine Stimme geben. Menschen, die durch J&M Schaden erlitten haben, sollten die Möglichkeit haben, ihre Geschichte zu erzählen und andere vor den Gefahren dieser Ideologie zu warnen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Oftmals werden ja die Stimmen der Opfer in der Debatte um J&M überhört.
Ja, das ist leider oft der Fall. Und das ist auch einer der Gründe, warum J&M immer noch so viel Zulauf hat. Die Menschen sehen nur die vermeintlichen Erfolge, aber nicht die vielen Menschen, die durch den M Schaden erlitten haben.
Was mich ja auch immer wieder beschäftigt. Wie kann man verhindern, dass Menschen überhaupt erst anfällig für solche Theorien wie J&M werden? Was können wir tun, um die Menschen widerstandsfähiger gegen Verschwörungstheorien und Pseudowissenschaften zu machen?
Das ist große Frage. Ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort, sondern es ist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Zum einen müssen wir die Medienkompetenz der Menschen stärken. Sie müssen lernen, Informationen kritisch zu hinterfragen und Quellen zu überprüfen. Zum anderen müssen wir das Bildungssystem verbessern. Die Menschen müssen lernen, wissenschaftlich zu denken und Argumente logisch zu prüfen.
Das heißt, es geht darum, ein kritisches Denken zu fördern, das immun gegen einfache Erklärungen und Verschwörungstheorien ist.
Genau. Wir müssen den Menschen die Werkzeuge an die Hand geben, die sie brauchen, um sich in der komplexen Welt von heute zurechtzufinden und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Das ist eine große Aufgabe, aber ich glaube, es ist eine Aufgabe, die wir angehen müssen, wenn wir verhindern wollen, dass immer mehr Menschen in die Fänge von Ideologien wie GNM geraten.
Absolut, es geht an die Zukunft unserer Gesellschaft. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um die Menschen vor den Gefahren von Pseudowissenschaften und Verschwörungstheorien zu schützen.
Das ist ein guter Punkt, um zum Abschluss dieses Teils unseres Deep Dives zu kommen. Im dritten und letzten Teil wollen wir uns da noch einmal mit der Frage beschäftigen, was wir konkret tun können, um GNM entgegenzuwirken. Im zweiten Teil haben wir uns ja mit den erschreckenden Folgen von GNM auseinandergesetzt. Aber jetzt wollen wir uns der Frage widmen, was können wir tun? Wie gehen wir mit dieser Mischung aus Pseudowissenschaft und gefährlicher Ideologie um?
Das ist die entscheidende Frage. Wir haben ja bereits über die Wichtigkeit von Bildung und kritischem Denken gesprochen. Aber es gibt noch weitere Hebel, die wir in Bewegung setzen können.
Zum Beispiel, was kann jeder Einzelne tun, wenn er im Freundes- oder Familienkreis mit GNM konfrontiert wird?
Zunächst mal, Ruhe bewahren. Es bringt nichts, mit dem Holzhammer draufzuhauen stattdessen. Zuhören, versuchen zu verstehen, woher die Faszination für GNM kommt. Oft sind es ja Ängste vor der Schulmedizin oder das Bedürfnis nach einfachen Erklärungen, die Menschen anfällig machen.
Das heißt Empathie statt Konfrontation.
Genau, zeigen, dass man die Sorgen ernst nimmt, aber gleichzeitig die Fakten auf den Tisch legen, erklären, warum GNM wissenschaftlich nicht haltbar ist und welche Gefahren damit verbunden sind. Vielleicht kann man ja gemeinsam seriöse Informationsbrennen recherchieren.
Aber was ist mit der Rolle der Medien? Im Artikel wird ja auch die Frage aufgeworfen, ob und wie über GNM berichtet werden sollte.
Das ist ein schwieriges Thema. Berichterstattung kann ja auch ungewollt Aufmerksamkeit und damit neue Anhänger generieren. Aber Schweigen ist auch keine Lösung. Wichtig ist, dass die Medien GNM nicht unkritisch als alternative Heilmethode präsentieren, sondern die Fakten klar benennen und die ideologische Verknüpfung mit Antisemitismus und Verschwörungstheorien aufzeigen.
Das heißt, Kontext schaffen Hintergründe, beleuchten aber auch die Opfer von GNM zu Wort kommen lassen.
Absolut. Es braucht differenzierte Berichterstattung, die die Komplexität des Themas abbildet und gleichzeitig die Leser, Hörer oder Zuschauer zum kritischen Denken anregt.
Und was kann die Politik tun? Gibt es da rechtliche Möglichkeiten, die Verbreitung von GNM einzudämmen?
Das ist ein heikles Feld. Natürlich ist die Meinungsfreiheit ein hohes Gut. Aber wenn durch die Verbreitung von GNM Menschenleben gefährdet werden, muss der Staat handeln. Denkbar wären zum Beispiel schärfere Gesetze gegen die öffentliche Werbung für GNM-Behandlungen oder die strafrechtliche Verfolgung von GNM-Therapeuten, die nachweislich Schaden anrichten.
Aber ist das nicht Eingriff in die Therapiefreiheit?
Die Therapiefreiheit darf kein Freifahrtschein für Scharlatanerie und gefährliche Praktiken sein. Es geht darum, die Gesundheit der Menschen zu schützen.
Okay, aber Gesetze allein reichen ja nicht. Es braucht auch Prävention. Was kann man tun, um Menschen von vornherein widerstandsfähiger gegen solche Ideologien zu machen?
Da spielen Bildung und Aufklärung eine Schlüsselrolle. Schon in der Schule sollten Kinder lernen, kritisch zu denken, Quellen zu hinterfragen und wissenschaftliche Erkenntnisse vom Pseudowissenschaft zu unterscheiden. Und auch im Erwachsenenalter braucht es niedrigschwellige Angebote zur Stärkung der Medienkompetenz, damit Menschen nicht so leicht Opfer von Desinformation werden.
Du hast ja vorhin den Begriff der Filterblase erwähnt. Gerade online scheinen sich ja viele GNM-Anhänger in geschlossenen Gruppen zu bewegen, wo sie nur noch ihre eigenen Überzeugungen bestätigt sehen. Wie kann man diese Filterblasen aufbrechen?
Das ist eine große Herausforderung. Man muss versuchen, alternative Informationen in diese Blasen einzuschleusen, zum Beispiel durch gezielte Kampagnen in sozialen Medien oder durch die Förderung von unabhängigen Faktencheckern. Wichtig ist, dass die Menschen mit Gegenargumenten konfrontiert werden, die sie zum Nachdenken anregen.
Das klingt nach einer Mammutaufgabe. Aber es ist wichtig, dass wir dranbleiben und nicht resignieren.
Absolut. GNM mag nur eine von vielen Pseudowissenschaften sein, die im Umlauf sind. Aber sie steht stellvertretend für ein größeres Problem. Die zunehmende Verbreitung von Fehlinformationen und Verschwörungstheorien, die unsere Gesellschaft spalten und unsere Demokratie gefährden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns diesem Thema stellen und gemeinsam nach Lösungen suchen.
Das ist ein starkes Schlusswort. Danke für diesen spannenden und aufschlussreichen Deep Dive. Und an alle da draußen, bleibt kritisch hinterfragt. Informationen lasst euch nicht von einfachen Erklärungen blenden, denn nur mit einem wachen Geist und fundiertem Wissen können wir uns gegen die Flut an Desinformation wehren und eine aufgeklärte demokratische Gesellschaft gestalten.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.